Moin Tomek.
Moin Sobby.
Tomek, wir müssen reden.
Worüber denn?
Den LSK.
Das kriegen wir hin.
So,
Podcast.
So, Podcast. Der Sportpodcast der Landeszeitung.
Von und mit
Matthias Sobotka
und Uli Pott.
Moin, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Folge 13 des So Podcast, dem Sportpodcast der Landeszeitung. Wie ihr wahrscheinlich aufgrund des Intros schon längst erahnt habt, ist Uli heute nicht da. Der gute Mann ist reif für die Insel und macht gerade ein paar Tage Urlaub auf einer Nordseeinsel. Auf welcher, das kann er euch ja dann das nächste Mal selber erzählen. Wir werden das aber überleben, denn wir haben an seiner Stadt einen hochinteressanten Gast, über den und auf den ich mich sehr freue. Den stelle ich euch jetzt mal vor. Wenn er dem Lüneburger SK mal fehlt, dann merkt man das sofort, denn dann fehlt dem ganzen Spiel etwas. Er ist einer, der sich für keinen Job auf dem Spielfeld zu schade ist. Er geht jeden Weg, geht in jeden Zweikampf, treibt das Spiel an, stopft Löcher, ackert in der Offensive und Defensive. Und wenn es sein muss, dann pfeift er auch mal den ein oder anderen Mitspieler zusammen. Das alles für seinen Verein, für den er seit vielen Jahren spielt. Er kämpft und spielt für den LSK. Bei uns zu Gast ist der Kapitän des Lüneburger SK, Tomek Power. Tomek, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ich freue mich über die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch.
Ganz meinerseits, wir freuen uns auch. Tomek, ich habe gehört, du stammst aus Glinde im Nordosten von Hamburg. Erzähl uns doch mal, bevor wir auf den LSK auch zu sprechen kommen, so ein bisschen was über deinen fußballerischen Werdegang.
Ja, also der hat ganz, ganz viel in Glinde tatsächlich stattgefunden. Ich komme aus Glinde, bin da geboren. Wenn mich Leute fragen, wo ich herkomme, dann sage ich immer, ich bin Hamburger, aber ja,
geboren. Kenne ich, haben die meisten Leute gemacht. Ich habe mal in Bergedorf gearbeitet. Wer aus Glinde kam, hat immer, oder Glinde oder Rheinberg kam, immer gesagt, ich komme aus Hamburg.
Genau, richtig. Ja. Das, wenn ich dann Lüneburgern erklären, wo ist Glinde, dann sage ich immer, nähe Bergedorf. Das, ja. Das sagt dann doch mehr Leuten was. Ja, und da hat eigentlich auch meine größte Zeit im Fußballleben stattgefunden. Ich habe da in der Jugend bis zur C-Jugend Fußball gespielt. Da war auch lange Zeit mein Vater, mein Trainer. Wir waren im Hamburger Fußballverband angesiedelt und haben da auch eine sehr gute Rolle gespielt. Waren immer so neben HSV, St. Pauli und einem anderen kleineren Verein aus dem Westen von Hamburg, so die starken Mannschaften in Hamburg. Und dann war es irgendwann in der C-Jugend so, dass, wie das Geschäft dann in der Jugend so ist, wurden einige Spieler von uns von St. Pauli abgeworben. Der Verein im Westen hat dann viele Spieler zum HSV abgegeben und dann war es halt nur noch St. Pauli und HSV. Und ich war leider keiner von den sechs Jungs, die dann aus meiner Mannschaft zu St. Pauli gewechselt sind, und habe mich dann mir die Frage gestellt, wo es für mich weitergeht. Und ich bin dann nach Schleswig-Holstein gewechselt, erst zum SV Eichede. Ja, geografisch noch relativ nah an Glinde gelegen, mit einer halben Stunde. Da bin ich dann immer mit meinem Vater hingefahren, viermal die Woche zum Training. Und dann irgendwann weiter zum VfB Lübeck. Genau, und hab dann da die A-Jugend verbracht, in der Regionalliga erst, dann in die Bundesliga aufgestiegen und dann auch dort in die Herren gekommen, in die Regionalliga oder damals noch Oberligamannschaft, weil sie ja auch, das kennen wir hier in Lüneburg ja auch, aus Insolvenzgründen absteigen mussten. Ja. Das heißt, ich bin dann in der Oberliga Schleswig-Holstein gestartet, dann in die Regionalliga aufgestiegen mit dem VfB Lübeck. Genau, habe dann da zwei Jahre gespielt in der Regionalliga, habe dann relativ schnell für mich gemerkt, ich kriege nicht die Spielzeit, die ich mir erhoffe, weil ich noch relativ jung war und viel spielen wollte. So cool der Verein auch war, wollte ich gerne spielen, und dann kam relativ schnell der LSK auf den Plan, habe mir die Stadt abgeguckt, habe mir den Verein angeguckt, damals noch mit Elad als Trainer, mhm, der sich sehr um mich bemüht hat. Und ich war sehr angetan von der Stadt, von Elad als Trainer, von der Mannschaft. Und dann habe ich nicht so wirklich lange überlegt, ob ich das machen möchte, weil ich hier die Spielzeit gesehen habe und bin dann hierher gekommen und habe dann hier Regionalliga gespielt. Und dass es jetzt am Ende dann 8 Jahre schon sind, das hätte ich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch nicht gedacht. Damals war dann auch noch die Idee, vielleicht nochmal irgendwann noch höher zu kommen. Aber ich will mich nicht beschweren über so, wie es gelaufen ist. Bin da sehr zufrieden. Hab ja jetzt hier auch meinen Lebensmittelpunkt. Hab mich in die Stadt verliebt und werde hier, glaube ich, auch nicht mehr weggehen.
Das werden die LSK-Fans mit großer Freude hören. Hast du denn ab und zu noch Kontakt jetzt zum Beispiel zum VfB Lübeck? Beobachtest du das so ein bisschen oder hast du hier und da noch?
Ja, aus Interesse sowieso. Mhm. Also der Verein ist mir in meiner Zeit sehr ans Herz gewachsen. Ich kenne immer noch ein paar Spieler, die dort spielen, ohne dass man da jetzt regelmäßigen Kontakt hat. Aber alleine aus dem Interesse extrem. Ja, spielen ja jetzt auch gerade wieder eine super Saison in der Regionalliga. Aus meiner Sicht der klare Aufstiegsfavorit in der Regionalliga
Nord. Sieht sehr gut aus, ne?
Und ich gehe davon aus, dass sie es auch schaffen. Sind jetzt in Hannover mit einem Unentschieden gestartet, aber zumindest auf Distanz gehalten. Also ich bin da sehr optimistisch und würde mich auch extrem freuen für die Jungs, die ich da noch kenne, für das Umfeld. Ich glaube, die machen eine super Arbeit. Mit dem Trainer haben wir ja auch eine Lüneburger Vertretung dort. Also können wir ja vielleicht auch ein bisschen lokalpatriotisch da mitfiebern. Und ich aus meiner Sicht auch ein Verein, der sowieso mindestens in die dritte Liga gehört. Aber das sagt man ja über manche Vereine auch in anderen Ligen, dass die eher höher spielen sollten. Deswegen ist das nicht immer das Hauptkriterium. Aber ja, ich interessiere mich sehr und fieber da extrem mit, ja.
Super. Nehmen wir mal an, es gäbe den LSK nicht. Und du könntest dir einen Verein, egal, unabhängig von der Spielklasse, aussuchen, für den du spielen würdest. Oder könntest. Welcher wäre das?
Ja, also da muss ich mich jetzt ein bisschen offenbaren. Ich bin, seit ich 4 Jahre alt bin, HSV-Fan. Und,
ja, da muss man sich nicht offenbaren. Das
ja, in den letzten Jahren ist das dann doch schon mal ein bisschen schmerzhafter. Ja. Aber ja, ich glaube, da würde am HSV nichts vorbeigehen, egal in welcher Liga und egal wo. Da würde ich mich immer für den HSV entscheiden.
Ja.
Weil da kann ich nicht.
Also du bist leidensfähig.
Ich bin sehr leidensfähig.
Man muss leidensfähig sein, wenn man HSV-Fan ist, und man muss leidensfähig sein, zumindest aktuell, wenn man beim LSK spielt. Ja. Da bist du, das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, aber auch als HSV-Fan. Aber ich glaube, diese Saison, ganz ehrlich, wenn nicht diese Saison, wann dann? Ich glaube, es klappt, oder?
Ja, das glaube ich auch. Diese Saison sehr überzeugend. Aber es ist auch nicht das erste Jahr, erste Zweitliga-Jahr, in dem ich das sage. Aber ja, du hast recht. Vielleicht bin ich da so ein bisschen fußballsadistisch veranlagt, dass ich mir da immer die Leidensvereine rauspicke. Aber ja, ich mache das gerne. Und wenn man einmal Fan eines Vereins ist, ich glaube, das kennen alle Fußballfans, dann bleibt man da, egal wie schwer die Zeit ist. Und man ist immer irgendwie optimistisch, dass es doch nochmal wieder besser wird.
Das ist eine gute Überleitung. Optimismus. Der LSK, unser Hauptthema. Die Situation, Tomek, da müssen wir nicht lange drum rumreden, ist aktuell bescheiden, sagen wir es mal so. Ja. Vielleicht gehen wir einen Schritt nochmal zurück. In vielen Regionalliga-Jahren, die du ja nun, wie du schon sagst, seit 2015 hier auch selber mitgestaltest, habt ihr euch oft knapp gerettet. Meist mit einer starken Schlussphase. Das hat vergangene Saison dann nicht geklappt. Das ist vielleicht so ähnlich, sogar wie früher war es der VfL Bochum. Der HSV hat dann auch lange in der Bundesliga immer so gerade noch es geschafft, so gerade noch. Aber irgendwann war mal diese 5% Substanz, die man verloren hat, dann vielleicht doch zu viel. Ja. Das war bei euch wahrscheinlich in der vergangenen Saison der Fall. Das der LSK mal aus der Regionalliga würde absteigen müssen. Ich will nicht sagen, war zu erwarten, das ist bestimmt nicht der Fall, aber es war jetzt nicht so ganz aus der Welt, sagen wir es mal so. Das aufgrund der Ergebnisse in den Vorjahren. Jetzt kam die Oberliga. Ja, wie sehr hat es dich überrascht, dass es dann doch so schwer werden würde in dieser Saison? Der Laufenden.
Also erstmal gehe ich nochmal auf den ersten Punkt ein, dass es einen dann doch nicht überrascht haben sollte, dass man dann irgendwann aus der Regionalliga absteigt. Wenn ich da mit anderen Leuten drüber spreche, dann sage ich das immer auch so ein bisschen flapsig. Man muss da auch ganz ehrlich zueinander sein und sagen, in einer gewissen Weise war es dann irgendwann auch nur noch eine Frage der Zeit, bis es dann doch irgendwann mal passiert. Du hast es gesagt, wir haben uns ganz häufig extrem knapp gerettet. Und irgendwann geht's halt mal schief. Und ich glaube, das ist auch kein Drama. Da sollten wir uns jetzt auch nichts irgendwie vormachen, dass der LSK irgendwie von den Strukturen ein Verein ist, der unbedingt in die Regionalliga gehört. Mhm. Das ist deswegen auch eine ganz andere Situation, als ich sie beim HSV beschreiben würde. Der HSV von den Strukturen und von der Stadt ist natürlich ein Erstligaverein. Und dann ist es da schon viel eher bedauernswert, dass dieser Verein nicht in der ersten Liga spielt und auch so lange es nicht schafft, wieder aufzusteigen. In der beim LSK war es aus meiner Sicht viel eher ein fast schon eine Art Wunder, dass wir es geschafft haben, 9 Jahre in der Regionalliga zu bleiben, wenn ich mir angucke, was für andere Vereine dort auf und wieder abgestiegen sind, mit ganz anderen Strukturen, mit ganz anderen finanziellen Möglichkeiten und Rahmenbedingungen. Deswegen finde ich es überhaupt keine Schande für den LSK, dann irgendwann auch mal die Segel streichen zu müssen und zu sagen, wir haben es jetzt wirklich lange aufrecht gehalten und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir wollen das unbedingt wieder haben, aber es ist auch okay, in der Regionalliga zu spielen und wirklich nachhaltig in der Oberliga zu spielen und wirklich nachhaltig Regionalliga-Fußball oder mal irgendwas anderes anzubieten, dafür müssen sich sowieso erstmal ganz andere Dinge ändern.
Dafür müsste jetzt einiges passieren, kommen wir sicherlich auch noch drauf.
Richtig, genau. Weil sonst ist Regionalliga sowieso kein nachhaltiges Thema für den LSK.
Ja.
Und jetzt, wie sehr hat es mich überrascht, dass es in der Oberliga jetzt so bescheiden läuft, wie es gerade läuft. Ich glaube, das muss ich aus zwei verschiedenen Zeitpunkten beantworten. Wenn du mich jetzt zum Ende der Regionalliga-Saison gefragt hättest und mich gefragt hättest, was glaubst du, was würdet ihr in der Oberliga für eine Rolle spielen, dann wäre natürlich meine Antwort gewesen, oben mitspielen und wenn es gut läuft, irgendwie um den Aufstieg mitspielen. Mhm. Ich weiß, dass man in der Oberliga den Aufstieg sowieso nicht voraussetzen kann, weil die Oberliga eine sehr, sehr wilde Liga ist, wo ganz viel passieren kann, wo man ja irgendwie auch durch ein riesengroßes Bundesland reist und da auf Plätzen spielt, wo man vorher nie unterwegs war und da Mannschaften unterwegs sind, die man ganz schwierig einschätzen kann, die aber vom Leistungsniveau sehr, sehr ausgeglichen und finde ich nicht schwach ist, wenn man sich mit anderen Oberligen vergleicht. Deswegen hätte ich jetzt nicht gesagt, auf jeden Fall Wiederaufstieg, aber ich hätte definitiv geantwortet mit oben mitspielen. Und wenn es gut läuft, dann steigt man wieder auf.
Genau.
So, diese Erwartungshaltung hat sich bei mir aber spätestens mit der Vorbereitung im Sommer deutlich geändert. Als ich dann gesehen habe, wie schwierig es dann für den Verein war, einen Kader zusammenzustellen, irgendwie eine Ordnung auch in die Oberligasaison reinzubekommen. Und wenn du mich dann Ende der Sommervorbereitung gefragt hättest, dann hätte ich dir, glaube ich, ganz ehrlich geantwortet, ich bin froh, wenn wir uns im Mittelfeld irgendwie stabilisieren und mit unten nichts zu tun haben. Und vielleicht, wenn es gut läuft, kann man mal schauen, wo es hingeht. Dass wir jetzt im Winter auf dem letzten Platz und auch nicht knapp auf dem letzten Platz, sondern irgendwie auch ein bisschen mit Abstand auf dem letzten Platz stehen, das ist dann was ich, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt erwartet hätte. Aber auch das, wenn man sich die Hinrunde einfach vom Werdegang anschaut, dann gibt es da einige Erklärungspunkte für, die dann irgendwie am Ende wahrscheinlich in diesem Ergebnis dann münden mussten, weil da schon einiges schiefgelaufen ist, ja.
Versuchen wir das ein bisschen zu ergründen, was schiefgelaufen ist. Welche Fehler, und ich will da jetzt gar nicht auf Schuldzuweisungen raus, wirklich, das liegt mir fern, weil das nützt im Endeffekt niemandem. Aber um es zu ergründen oder um es zumindest zu versuchen, was ist schiefgelaufen oder welche Fehler wurden gemacht aus deiner Sicht als Kapitän?
Also ich glaube, man hat zwei elementare Fehler gemacht. Das erste war, was ich schon gesagt hatte, die Sommervorbereitung, die Kaderplanung, die ist, glaube ich, alles andere als gut gelaufen. Man hat sich, glaube ich, so ein bisschen, das ist jetzt aus meiner Spielersicht und aus meiner Kapitänssicht gesprochen, ein bisschen darauf verlassen, dass es so läuft, wie es auch vorher in der Regionalliga immer gelaufen ist. Wir hatten eigentlich jedes Jahr das Problem, dass wir erst spät einen Kader zusammenbekommen haben. Aber wir hatten immer auch irgendwie die Argumente, dass man sagt, okay, bei uns kann man Regionalliga spielen. So, und dann muss man auch ganz ehrlich zu sich sein und sagen, es gab viele Spieler auch in den vergangenen Jahren, die zum LSK gekommen sind, nicht weil wir der LSK sind, sondern weil wir ein Verein sind, der in der Regionalliga gespielt hat.
Eine Schaufensterfunktion,
genau, sozusagen. Genau, richtig. Und auch ein Grund, warum wir immer wieder viel Fluktuation in der Mannschaft hatten, was aber grundsätzlich kein schlechtes Modell war, weil wir viele Spieler auch dann ja auch irgendwie auf höhere Plattformen heben konnten. Da haben wir einige Beispiele, die durch den Verein in diesen 8 Jahren gegangen sind, die jetzt ganz woanders spielen. Also das Hahn-Modell, das in der Regionalliga gut funktioniert hat. Und dass wir diese Attraktivität immer noch haben, ich glaube, diesen Irrtum ist man so ein bisschen auferlegen in diesem Sommer, sodass man dann sich irgendwie darauf verlassen hat, dass die Spieler kommen schon irgendwann Und dann sind sie halt nicht gekommen, beziehungsweise es sind nicht die Spieler gekommen, die man sich erhofft hat, die uns weitergeholfen haben. Wir konnten einen groben Kern halten an Spielern, die auch vorher in der Regionalliga unterwegs waren. Das stimmt. Eigentlich ein gutes Konstrukt, um da was drum zu bauen, aber das ist uns als Verein nicht gelungen. Und dann stand man irgendwie in der dritten Vorbereitungswoche da und hat immer noch mit 10 Leuten trainiert. Und das ist natürlich für einen Saisonstart maximal unglücklich, wenn man quasi in die Saison startet, ohne mal ein richtiges, komplettes Mannschaftstraining abgehalten zu haben. Dann kommt halt so ein Stotterstart zustande, wie er dann dieses Jahr auch zustande gekommen ist. Das ist, glaube ich, das eine Thema. Da hat man, glaube ich, Fehler gemacht in der Herangehensweise, wie ich an die Kaderplanung rangehe. Und das Zweite, was uns vielleicht dann vor allem nach ein paar Wochen dann auf den Fuß gefallen ist, ist so ein bisschen die Erwartungshaltung, die Kommunikationsstrategie, die man als Verein gewählt hat. Man ist irgendwie als man sich dann entschieden hat, mit Cendrim und Gregor und Mo als Trainerteam in die Saison zu gehen, kam damit auch gleich die Kommunikation klares Ziel Wiederaufstieg. Das war, glaube ich, so eine Erwartungshaltung, die lange auch über der Mannschaft und über dem Verein hing. Wenn man aber sich die Leistungen und die Ergebnisse angeguckt hat und auch den Kader angeguckt hat und den verglichen hat mit anderen Mannschaften in unserer Liga, dann hätte man da auch relativ schnell auf die Schlussfolgerung kommen können, vielleicht ein bisschen zu hohe Erwartungshaltung. Und dann ist man schlecht gestartet, hat irgendwie noch im Pokal, hat man ja zumindest 2 Runden überstanden, damit konnte man sich dann vielleicht noch ein bisschen was schönreden. Und dann ist es ja immer, wie es dann so ist, dann kommen die Ergebnisse nicht, aber schwierige Vorbereitung, die Mannschaft muss sich erstmal einspielen, so die typischen Parolen. Und daran hat man sich, glaube ich, festgehalten, im Verein, in der Mannschaft, auch intern im Team natürlich in der Mannschaft. Also das sind immer so Sachen, die man sich dann sagt. Und man hat den Turn, glaube ich, zu spät vielleicht auch gar nicht hingekriegt zu sagen, okay, diese Saison geht es einzig und allein darum, die Oberliga zu halten. Ich glaube, das ist wirklich final erst angekommen, ich sag mal so vor den letzten 3 Hinrundenspielen, wo man dann ja auch gegen direkte Konkurrenten gespielt hat, mit Rothenburg, Papenburg und Ramling, wo man dann gesagt hat, okay, wir sind jetzt Letzter, oder da waren wir, glaube ich, noch Vorletzter, jetzt haben wir 3 direkte Konkurrenten, aber auch da war immer noch die Kommunikation, wenn wir die 3 Spiele gewinnen, dann sind wir schon wieder im Mittelfeld, so, weil es einfach super eng war unten. Und das war immer so, man hat sich irgendwie immer so an diesem Mittelfeldsplatz gehangen, ohne wirklich der Wahrheit ins Auge zu blicken. Und dann sind diese 3 Spiele eben in die Hose gegangen. Natürlich auch aus Verletzungssorgen und etc., aber das passiert dann halt. Und jetzt steht man halt da, wo man da steht. Natürlich hätte man die 3 Spiele gewonnen, wird man jetzt ganz woanders stehen, aber das ist halt die Tabellensituation. Und so aus meiner Sicht wirklich so dieses Eingeständnis, diese Saison ist Abstiegskampf.
Kam zu spät.
Kam viel zu spät und wahrscheinlich erst so richtig ehrlich jetzt in der Winterpause.
Ja.
Und jetzt hat man halt da diesen Riesenhaufen Mist vor sich. Nur noch 15 Spiele.
Nur noch 15 Spiele.
Musste sich da irgendwie rausgraben.
Und jetzt muss man die große Mistgabel holen und das irgendwie rausackern.
Genau, richtig. Ja. Also das ist natürlich eine riesen Aufgabe. Es ist, wir sind da alle optimistisch, dass wir das hinkriegen und dass wir das Zeug dazu haben, aber es ist super, super schwierig, da muss man gar nicht drüber hinwegsehen. Und
kommen wir nochmal kurz vielleicht zu den sportlichen Gründen. Du hast sehr, sehr gut analysiert, wie ich finde, welche strukturellen Schwierigkeiten es gibt und gegeben hat, auch vor dieser Saison. Die sportlichen Gründe, natürlich, ihr habt euren Top-Stürmer Malte Meier gehen lassen müssen. Und ihr habt schon wie in der Vorsaison das Problem, ihr macht die Buden nicht.
Das stimmt, ja.
Was würdest du, das ist eine Sache, aber was würdest du vielleicht noch als sportliche Hauptschwerpunkte sehen, die ihr jetzt in den nächsten Wochen unbedingt verbessern müsst?
Ja, also mit dem Punkt, keine Tore schießen, gebe ich dir hundertprozentig recht. Das ist immer für mich so ein bisschen eingeklammerter Grund oder Punkt, den ich gerne auch ein bisschen außen vor schiebe, weil ich auch der Überzeugung bin, wenn man einen Lauf hat, dann fallen auch plötzlich vorne die Tore. Und aktuell ist es nun mal so, dass wir keinen Lauf haben und eine super schwierige Situation haben. Und dann ist es wie im Fußball überall, dann klappt es auch vorne nicht. So, uns fehlt der Stürmer, ja. Wir haben ihn auch immer noch nicht. Das ist auch so. Das heißt, wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass wir in der Rückrunde alles in Grund und Boden schießen und da irgendwie jedes Spiel 3-4 Tore schießen. Und dann komme ich schon direkt zum, ja, für mich zum Kernpunkt. Wir brauchen defensive Stabilität. So, wir werden die Spiele nicht mit 2, 3, 4 Toren regelmäßig beenden. Das heißt, wir müssen auch solche Siege müssen wir einfahren. Ja. So haben wir regelmäßig auch die Regionalliga gehalten, durch dreckige 1-0, 2-1 Siege. Und das muss uns jetzt auch wieder gelingen. Und was uns nicht passieren darf, ist, dass wir irgendwie 1 oder 2 Tore schießen und dann doch 2-3 verlieren oder 1-2 verlieren. So, das werden die Niederlagen sein, die uns dann am Ende die Liga kosten. Und da komme ich schon dann auch zu einem für mich extrem entscheidenden Punkt in der Hinrunde auch. Wir waren einfach defensiv nicht stabil genug. Das hat auch Gründe, dass wir die Verteidigung in sich ja auch komplett neu zusammengestellt hatten. Wir hatten da eigentlich über die ganzen 7 Regionalliga-Jahre ein funktionierendes Konstrukt mit Lukas auch hinten drin als Abwehrchef, der da ja auch dann immer Stabilität gebracht hat. Und dann auch mit einer funktionierenden Fünferkette. Das hat immer geklappt, darauf konnte man sich verlassen.
Wichtiger Faktor, genau.
Genau, und das haben wir dieses Jahr umgebaut, auch aus guten Gründen und auch zu Recht. Aber wir haben eben hinten nicht diese Verlässlichkeit aktuell. Wir haben extrem junge Spieler, man baut immer wieder um. Das sind immer wieder andere Konstellationen, auch in der Innenverteidigung. Und da fehlt aus meiner Sicht so ein bisschen die Führung. Wir hatten zwischenzeitlich, und das haben wir auch am Anfang der Saison gehabt, dass Stefan dann da hinten gespielt hat und da als Redensführer so ein bisschen hinten Struktur gebracht hat. Das hat auch gut geklappt. Dann war aber Stefan leider ja auch phasenweise verletzungsbedingt raus, sodass wir dann doch wieder umbauen mussten hinten.
Stefan Wolk muss man
Stefan Wolk, haben, genau, sorry. Ja, alles gut. Ich schmeiß jetzt hier so mit den Vornamen.
Das macht nichts, alles gut.
Ja, genau, sodass wir dann da umbauen mussten oder auch aus Personalmangel musste Stefan Wolk dann doch mal wieder auf der 6 spielen und so. Ja. Ne? Und da musste man dann viel umbauen und dann sind hinten halt Fehler passiert, die uns extrem viele Punkte gekostet haben. Stellungsfehler und das haben wir in der Winterpause aufgearbeitet. Wir haben da, glaube ich, ganz gute Ansätze gefunden. Vor allem das Trainerteam um Gregor und Mo haben da, glaube ich, sehr gute Arbeit geleistet und ich vertraue den Spielern, die da hinten unterwegs sind, zu 100%, dass das in der Hinrunde besser wird. Eklatante Fehler, die dann immer wieder zu Gegentoren geführt haben, haben uns viele Punkte gekostet und das ist dann auch immer psychologisch auch irgendwie so ein Genickbruch, wenn man sich dann wieder gut in ein Spiel reinarbeitet.
Und dann kriegt man wieder einen langen Schlag.
Hat man Hoffnung, genau. Heute klappt's und dann kriegt man einen langen Schlag und Gegentor. Ich denke an so Spiele wie Ahlerstedt, wo wir irgendwie gefühlt 80% Ballbesitz hatten und Ahlerstedt zweimal irgendwie aufs Tor schießt und man verliert 2-0. Das sind so Spiele, wo man sich danach fragt, ich weiß gar nicht, woran es gelegen hat. Und das waren einfach 2 Fehler und wir haben vorne keine Tore geschossen. So, und das ist, hört sich immer blöd an, aber,
aber
die Stabilität ist es dann einfach.
Ja. Ist dann so, ja. Ich würde ganz gern nochmal auf einen Faktor zu sprechen kommen. Und das ist das, was oft greift in solchen Fällen, auch bei euch in dieser Saison, die Mechanismen des Fußballs. Und zwar hattet ihr auch einen Trainerwechsel. Der Verein hat lange an Schendrim Schaffoli festgehalten. Irgendwann ging es wahrscheinlich nicht mehr, beziehungsweise Schendrim hat dann selber gesagt oder hat sein Amt selber zur Verfügung gestellt. Gregor Trobic, der bei euch schon im Trainerteam war als Fitnesscoach und Co-Trainer, hat übernommen. Wo siehst du jetzt zum Beispiel die Unterschiede? Was macht Gregor anders als Schendrim?
Ich glaube, Gregor war vorher ja auch schon in der Trainingsarbeit auch integriert und hat da auch viele Trainingsinhalte vorbereitet. Und was ich an Gregor einfach extrem schätze, ist die Akribie in seiner Trainingsplanung. Also er ist extrem strukturiert in dem, was er macht und finde ich, gibt dem ganzen operativen Ablauf in der Trainingswelt irgendwie sehr viel Struktur und das hat uns vorher gefehlt. Ich glaube, da hat Gregor tolle ja, Stellschrauben gefunden. Und Gregor ist noch mehr, als es Chandrem auch war, aber Gregor ist schon auch so ein bisschen Kumpeltyp, sag ich mal. Ne? Also bei mir sowieso, ich kenne ihn jetzt lange und bin da auch ja schon ein Stück weit befreundet mit Gregor. Aber Chandrem war das auch, aber er war schon auch, hat immer auch so ein bisschen Distanz schon auch gehabt zur Mannschaft. Und Gregor ist da noch mehr auf Wir-Gefühl und Zusammenhalt dann auch aus. Das zeigt sich dann auch in so Kleinigkeiten, dass wir, weiß ich nicht, wir waren jetzt in der Vorbereitung mal beim AEC, beim Eishockey, dass man einfach mal so ein paar auch Themen außerhalb des Fußballplatzes zusammen macht, was ich persönlich super wichtig finde. Und da setzt Gregor extrem viel Wert drauf. Also Struktur und Teambuilding sind so zwei Säulen, die Gregor für sich definiert. Ansonsten so von der Spielidee und so hat sich jetzt nicht eklatant viel verändert. So, wir sind in der Formation vorher auch schon relativ flexibel gewesen, mal gezwungenermaßen, mal weil wir es aus Überzeugung dann gemacht haben. Das sind wir immer noch. Gregor hat eine klare Idee, aber die weicht jetzt nicht komplett von dem ab, was Chandrem vorher auch schon wollte. Ich glaube, das Problem war auch gar nicht unbedingt Chandrems Herangehensweise an die Dinge. Die haben vorher geklappt und die hätten auch jetzt noch klappen können. Ich glaube aber, dass Chandrem, also es ist dann, klingt immer so ein bisschen blöd, aber es ist am Ende einfach auch ein Impuls, den eine Mannschaft dann braucht. Ne? So eine Dinge, die pendeln sich dann irgendwie ein. Gregor war ja dann irgendwie auch hauptverantwortlich für die Kaderzusammenstellung, die nicht geklappt hat. Und bevor man da irgendwie dann mit Gregor, mit Chandrem immer jemanden hat, dem man dann irgendwie den schwarzen Peter zuschieben kann, ob das jetzt zurecht ist oder nicht, hat Chandrem, glaube ich, dann für sich gesagt, ich mache die Bühne frei und gebe der Mannschaft einfach mal einen neuen Impuls und nehme auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen auch den Druck dann weg und neues Feuer da reinzubringen. Und das war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Ja.
Ich höre so ein bisschen bei dir raus, dass ihr auf jeden Fall auch überzeugt seid, du als Kapitän, ihr als Mannschaft, dass ihr mit Gregor aus der Situation, aus der verfahrenen Situation auch sportlich wieder rauskommen könnt.
Absolut, absolut. Also Gregor findet aus meiner Sicht die richtigen Punkte. Er hat es trotzdem auch super schwer. Also der Kader ist immer noch super klein. Er hat, glaube ich, mit Mo versucht, da mit seinem Co-Trainer Moritz Niebuhr versucht da alle Hebel zu ziehen und irgendwie Verstärkungen auch zu bekommen. Und das ist im Winter einfach extrem schwierig. Ich hab's ein bisschen mitbekommen und er versucht da alles und ist super motiviert und akribisch. Aber auch er hat natürlich irgendwo nur das zur Verfügung, was jetzt aktuell der Verein zur Verfügung hat. Und das ist ein relativ kleiner Kader, das sind schwierige Trainingsbedingungen und das sind nur noch 15 Spiele. Und ja, ich traue ihm das hundertprozentig zu, ich traue das der Mannschaft hundertprozentig zu. Wir sind, glaube ich, als gesamte Mannschaft überzeugt von dem, was Gregor und sein Team machen. Sonst würden wir, ich glaube, wenn man mal zum Training kommt, dann würde das nicht so aussehen. Also wer gerne sich mal ein Training anschauen möchte, kann da gerne mal in die Goseburg vorbeikommen. Das Feuer ist immer da und Gregor ist da einer, der das auch immer einfordert. Und dafür für so ein brennendes Feuer auf dem Platz auch steht. Ich glaube, das sieht man ihm dann auch bei Spielen am Spielfeldrand an. Und also
er läuft unwesentlich weniger, nein, ich übertreibe natürlich, aber er ist viel unterwegs, er macht und tut, er geht von einer Seite auf die andere, läuft manchmal von einer Seite auf die andere, so als wollte er mitspielen,
hätte ich ja mal gesagt. Ich sehe mal so ein bisschen Ähnlichkeit zu Simeone von Atletico. Er ist nicht so prollmäßig, genau, aber er ist auch einer, der am liebsten auf dem Platz noch mitkicken würde und auch jeden Pass irgendwie noch so mitspielt. Ich kenne das selber von mir, wenn ich mal da am Rand bin, dann gehe ich Kopfbälle irgendwie selber mit hoch und so. Und da ist Gregor auch so einer. Und das ist das eine, was die Mannschaft, glaube ich, sehr positiv aufnimmt. Und dann ist er auch ein Typ, der immer das Gefühl vermittelt, er würde sich wie so eine Löwenmama vor seine Mannschaft stellen und da nichts auf seine Mannschaft kommen lassen. Und das ist was, was einer Mannschaft extrem viel Sicherheit gibt, vor allem in der
was
Situation.
Was ihr sicherlich auch jetzt an der Situation braucht.
Was wir brauchen, genau, richtig. Und was man natürlich als Mannschaft dem Trainer dann auch zurückgeben möchte. Ne? Also wenn man mitbekommt, was Gregor alles für uns tut und wie er sich ja den Allerwertesten aufreißt, um das irgendwie noch rumzureißen, das Ruder. Das geht an der Mannschaft natürlich auch nicht spurlos vorbei und dann möchte man das natürlich auch zurückgeben und das alleine für Gregor und sein Team irgendwie hinkriegen.
Ihr habt jetzt fest, ich weiß nicht, ob jetzt noch was kommt, die Wechselfrist ist verstrichen, das ist klar. Man könnte jetzt, glaube ich, noch vertragslose Spieler verpflichten, ob jetzt noch was kommt. Ich meine, du hast es ja schon angedeutet, Spieler, wie ihr sie braucht, hätten zur Winterpause gern, ich sag mal, in Norddeutschland 40 Vereine, so ungefähr.
Richtig.
Und also einen veritablen Knipser vorne, der ist dann natürlich, das muss man an der Stelle eben auch sagen, du hast es angedeutet, mit den Mitteln des LSK auch mal nicht so einfach zu holen. Das ist einfach so. Ja. Und insofern, aber ihr habt 3 neue Spieler, ihr habt einen neuen Torwart, Göttingen 05, Tommy Henze. Und ihr habt geholt vom VfB Auerbach Mohand Almansori und Sava Osse. Ihr habt jetzt das ein oder andere Testspiel schon gehabt. Was glaubst du, dass das Trio euch zumindest gut ergänzt und mehr Sicherheit gibt?
Auf jeden Fall, ja. Also mit Tommy haben wir, glaube ich, einen Torwart jetzt hinten drin, der ja auch von der Statur nochmal eine andere Dimension auch in das Torwartspiel reinbringt. Ist ein bisschen größer gewachsen als die anderen beiden, die wir da haben.
Stichwort defensive Stabilität.
Genau, ne? Richtig. Das macht natürlich dann auch irgendwie einen Eindruck, wenn da dann jemand mit seiner Statur hinten drin steht. Er ist auch noch sehr jung und entwicklungsfähig. Das ist vielleicht dann für die Folgejahre ein Thema. Das ist jetzt vielleicht nicht für dieses Jahr dann ausschlaggebend, aber von den Eindrücken, die ich von ihm habe im Training und auch in den Spielen, ist er jemand, der uns da, glaube ich, auf jeden Fall weiterbringen kann, wenn es mindestens der Konkurrenzkampf ist, der dann noch weiter angeheizt wird. Aber die Testspiele haben es jetzt, glaube ich, auch gezeigt, dass Tommy da jemand ist, der uns von seiner Qualität auf jeden Fall weiterbringen kann. Ja, das definitiv. Mit Sava und Mohand haben wir zwei, die einfach Bock auf Kicken haben. Das sind so, also ich war, als sie das erste Mal dann im Training waren, war ich sehr angetan, weil sie dann, die kommen ja immer zu zweit, sind ja gut befreundet auch, und sind dann früher zum Training gekommen, haben sich einen Ballsack mit auf den Platz genommen und haben da einfach ein bisschen Bälle aufs Tor gekickt. Und das ist noch so dieses Freizeitkicker-Gehen, das ich einfach sehr schätze. Mir fehlt da leider die Zeit zu, immer noch früher zum Training zu kommen. Das kriege ich beruflich nicht mehr ganz hin. Aber ich sehe das einfach wahnsinnig gerne, wenn die Jungs sich da noch ein bisschen mehr Zeit nehmen, ob das vor oder nach dem Training ist und einfach Bock haben, Fußball zu spielen. Und das sieht man auch auf dem Platz, wenn man sich die Testspiele angeguckt hat. Zwei, die Bock auf Fußball und Schnicken haben. Das ist nicht unbedingt die Qualität, die uns jetzt entscheidend weiterbringt, wenn es jetzt um die knappen Spiele geht, aber was uns einfach so von der Lust auf Fußball ganz, ganz viel bringt und so einen erfrischenden Wind reinbringt. Die Qualität, die beiden haben, da brauche ich, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Da muss man sich ein Spiel angucken, dann sieht man es relativ schnell, dass sie technisch auch einiges mitbringen. Müssen vielleicht hier und da an ihrer Verspieltheit noch mal ein bisschen arbeiten, einfach ein bisschen reifer werden. Aber das haben halt junge Spieler, da haben wir genügend Erfahrung auch in der Mannschaft, die da dann auch einwirken kann, wenn es dann zu verspielt wird. Aber die zerreißen sich auf ihrer Seite da und läuferische Qualität ist vorhanden. Also da haben wir, glaube ich, zwei super Neuzugänge für uns gewinnen können, die sich auch mit der Aufgabe LSK identifizieren. Das war mir ganz wichtig, das habe ich zum Start in die Winterpause auch Gregor nochmal gesagt, mir ist wichtig, dass wir Spieler am Ende in der Mannschaft haben, die Bock auf LSK oder zumindest auf die Aufgabe haben und die nicht hier spielen, nur weil sie nichts anderes gefunden haben oder weil das jetzt nun mal gerade irgendwie um die Ecke gekommen ist. Und da haben wir sowohl mit Tommy als auch mit Sava und Mohand, glaube ich, drei ganz tolle Jungs in unser Team bekommen können, die uns da weiterhelfen. Ja.
Das ist gut zu hören. Ich wollte noch mal zurückkommen auf das, was du vorhin auch schon angedeutet hast, nämlich die strukturellen Probleme. Der LSK hat immerhin mittlerweile das Trainingsgelände, sein Vereinsgelände sozusagen in der Goseburg. Das ist, glaube ich, schon mal ein großer Vorteil im Gegensatz zu Jahren vorher. Dennoch, es fehlt immer noch ein Stadion. Das ist schwierig genug, da wird im Hintergrund geschaut, geguckt, gemacht. Das muss man abwarten, was da bei rauskommt. Worauf ich jetzt hinaus will, zuletzt waren bei euch ungefähr so 150 bis 200 Zuschauer in Neetze. Damit ist nichts gegen Neetze oder gegen den TuS Neetze gesagt, das ist vollkommen abgekoppelt davon. Aber man hatte immer so das Gefühl, ich weiß nicht, kennst du die Muppet Show? Waldorf und Stadler, Teil, die beiden älteren Herrschaften, die da oben in der Loge sitzen und permanent meckern und nölen. Und ich habe manchmal so den Eindruck, wenn ich bei den Spielen bin, gleich kommen die irgendwo her und motzen hier rum. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, euch fehlt ein bisschen die, ja einfach die Rückendeckung eines irgendwie enthusiastischen Publikums. Also da wird viel gemeckert, gemotzt, wenn mal ein Pass daneben geht, ein Zweikampf verloren geht, was auch immer. Manchmal wird auch verhöhnt, das braucht man am allerwenigsten. Aber es wird selten, das ist mein Eindruck, wirklich unterstützt. Und das ist ja das, was viele Teams im Abstiegskampf immer noch so als Plus haben. Nämlich ein Publikum, was sagt, okay, wir stecken zwar hier im Schied, auf Norddeutsch gesagt, aber es gibt Alarm und wir peitschen die Mannschaft an. Wie kommt das bei euch als Mannschaft an? Habt ihr so den Eindruck, dass das, ist das bei euch in der Kabine ein Thema? Habt ihr den Eindruck, dass euch auch ein bisschen die Rückendeckung manchmal fehlt?
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist gar kein Thema. Also wir kriegen das auch mit, dass der Zuschauerzuspruch bescheiden ist. In diesem Jahr extrem, aber auch in den letzten Regionalliga-Jahren hat man ja häufig auch sich mal drüber unterhalten, dass die Zuschauerzahlen nicht mehr das sind, was sie mal in Badowig waren oder auch zwischendurch dann beim VfL und dann auch am Anfang in Neetze. Und die sind ja schon die ganze Zeit ein bisschen rückläufig gewesen. Ich beschreibe unser Publikum eigentlich immer so ein bisschen, das ist so, sind so zwei Extreme. Wir haben schon auch, aber das hatten wir auch schon in Badowig, Zuschauer da, die halt ja sehr, sehr negativ eingestellt waren und grundsätzlich eher dann sich die negativen Punkte rausgepickt haben. Das ist jetzt nichts Neues in diesem Jahr. Wir haben aber auch einen harten Kern an Fans, die bedingungslos immer dann dabei sind und uns unterstützen wollen. Auch auswärts. Selbst wenn es nur 5, 6 Leute sind, die sind immer dabei und das gibt einem schon dann Kraft, vor allem in den Auswärtsspielen, wenn es dann nur diese 5, 6 sind, ja, die dann aber alle positiv sind.
Ja.
Natürlich würde es uns sehr viel Rückendeckung geben, wenn wenn wir durchgängig positiven Zuspruch hätten, aber ich meine, die Leistung ist nun mal auch die sie ist und da gibt es viele negative Punkte und das vielleicht auch, wir können als Mannschaft, glaube ich, schon einschätzen, zumindest die jetzt schon ein bisschen länger dabei sind, welche Kritik an die Mannschaft geht und welche Kritik eher an den Verein geht.
Also, ja, okay.
Also der Verein muss sich, glaube ich, auch einige Dinge dann einfach gefallen lassen, weil da auch Dinge nicht gut gelaufen sind in den letzten Jahren. Da ist das Stadionbeispiel, glaube ich, ja, beispielhaft zu nennen, aber das ist nicht das Einzige, was jetzt nicht super toll gelaufen ist. Und dass dann da irgendwann Fans sagen, das reicht mir, ich möchte jetzt einfach mal die Klappe aufmachen und da auch meine Meinung zu sagen, ist, glaube ich, völlig legitim. Die Jungs, die das, glaube ich, eher beschäftigt, sind dann doch die Jüngeren, die sich dann irgendwie, weiß ich nicht, ob auf Facebook oder irgendwie in Kommentarspalten doch nochmal ein paar Kommentare durchlesen und sich dann doch ihre Gedanken machen, bin ich daran schuld, weil sie es einfach nicht, weil sie es nicht kennen. So, also ich kann das, glaube ich, ganz gut für mich verbuchen. Ich kann das trennen von dem, was ich auf dem Platz mache, aber das geht nicht jedem so. Und da reden wir schon auch in der Kabine drüber, dass man da irgendwie einen Weg für sich findet, das ein bisschen auszuklammern. Ich würde mich freuen, wenn die Stimmung grundsätzlich wieder positiver wird, aber ich weiß auch, dass wir als Mannschaft da unseren Teil zu beitragen können. Und vielleicht jetzt nochmal, um so ein bisschen den Schlussstrich darunter zu ziehen, unter mein Statement hier, viele, viele Kritikstimmen sind einfach auch hausgemacht. So, das sind Stimmen gegen den Verein, die auch zum Teil berechtigt sind, zum Teil übertrieben. Aber wenn man sich 8 Jahre gefühlt hinstellt und sagt, nächstes Jahr steht das Stadion, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, so ist es natürlich nicht, aber ich weiß noch, als ich hierher gekommen bin, da war das schon Thema und das ist ja ein Thema, was man immer vor sich hinschiebt, dann ist natürlich irgendwann der Geduldsfaden auch gerissen und dann fehlt die Rückendeckung dann irgendwie auch bei den Fans und dann muss man das, glaube ich, auch einfach ertragen, dass man da dann eben auch Kritikerstimmen dann an der Seite hat. Und vielleicht sich das auch zu Herzen nehmen, weil nicht alles unbegründet ist. Wobei ich natürlich auch sage, gibt es einfach auch Stimmen dazwischen, dass da kann man machen, was man will, die sind negativ und dann muss man die eben auch als solche verbuchen und dann ist es auch okay. Ich glaube, mit einer besseren Kommunikation als Verein kann man da schon ganz viel abfangen. Ich glaube, man ist in diese Saison reingegangen mit dem klaren Statement, wir wollen unbedingt wieder aufsteigen, hat das lange aufrecht gehalten und hat sich damit, glaube ich, ein bisschen auch ein Ei ins Nest gelegt. Dann, klar, wenn man irgendwie mit den Anforderungen reingeht, wir wollen unbedingt wieder aufsteigen und spielt da irgendwie auf dem letzten Platz, natürlich ist dann Kritik groß. Also da wäre ich, also ich als HSV-Fan war genauso. Also der HSV stellt sich immer hin und sagt, wir sind eigentlich ein Europa-League-Verein und dann spielen wir irgendwie um Abstieg. Da war ich genau in der gleichen Situation, habe gesagt, also macht doch erstmal eure Hausaufgaben, macht das Basic-Programm richtig und dann können wir uns vielleicht in ein paar Jahren nochmal über Europacup unterhalten, aber doch nicht jetzt. Und ich glaube, der LSK macht ein bisschen ähnliche Fehler teilweise und sagt, ja, also irgendwann ein Stadion und vielleicht irgendwann nochmal mehr und so. Und das ist auch alles richtig, das kann man auch alles für sich als Vision haben. Aber aktuell fehlt es uns an den Basics, um die Oberliga zu halten. Mhm. Und da kann man berechtigte Kritik äußern. Ich finde nicht alles richtig und ich finde auch vieles ganz, ganz schlecht von dem, was geäußert wird. Da kann ich mich überhaupt nicht mit identifizieren, weil da einfach viele dabei sind, die nur negativ reden. Aber negative Stimmen kommen nicht aus dem Nichts und ich glaube, da muss der Verein ein bisschen was auch annehmen.
Das Thema Stadion ist natürlich ein schwieriges. Nun war man in Wendisch-Evern ja schon mal relativ weit mit den Planungen. Wir müssen das jetzt nicht nochmal alles wieder aufwirbeln. Ich fand das, wie es dort gelaufen ist, sehr, sehr schlimm. Wie man irgendwie mal eine Idee äußert, gibt es sofort, Gegenwind, ohne überhaupt das Projekt gekannt zu haben im Einzelnen. Und ich fand eigentlich das Konzept, was der LSK hatte, dort sehr schlüssig. Man muss eben dann immer wieder Widerstände durchbrechen,
absolut,
die glaube ich, extrem, extrem schwer sind. Hoffen wir, dass das bald zu einem positiven Ende kommt.
Ja, vielleicht da nochmal, also ich bin da ganz der gleichen Meinung. Also ich habe auch ja damals, als das Thema da in Wendisch dann war, habe ich ja auch so einen offenen Brief dazu geschrieben, zu der Struktur um den Breitensport auch. Genau. Und ich finde, das ist eine Entwicklung, die sehr bedauerlich ist, weil ich aus meinem sportlichen Werdegang extrem viel auch für meine Persönlichkeit und für mein Werden einfach gezogen habe. Und das wird, so beobachte ich das in der Gesellschaft, immer weniger, dass Kinder zum Sport gehen, irgendwie im Verein angemeldet sind. Ich glaube, also die Zahlen und Statistiken zeigen das. Und wenn da so ein Verein so hinterher ist, eine Sportstätte zu errichten, die ja nicht nur ein reines Stadion ist, sondern eben und auch
nicht nur für ihn selbst gedacht
richtig, war. Richtig, ne? Sondern eben auch der Region und ja der Region nicht nur Wendisch, sondern auch Lüneburg als Gesamtes irgendwie auch so eine Sportbegeisterung bringen kann. Dass das so extrem abgeblockt wird, das kann ich überhaupt nicht verstehen und werde ich auch nie verstehen. Da bin ich viel zu sehr sportüberzeugt. Und ich glaube, das hätte Lüneburg gut getan. Und wenn es irgendwann dazu kommt, dass wir so eine Anlage irgendwie woanders bauen können, dann wird Lüneburg als Stadt davon profitieren. Da bin ich überzeugt von. Ich finde es jetzt gerade wieder begeisternd zu sehen, was die Volleyballer für eine Begeisterung in der Stadt entfachen können. Ich glaube, das ist nichts, was jetzt einfach plötzlich passiert ist, sondern das hat ganz viel Jahre Arbeit gekostet für den Verein. Und jetzt ernten sie so ein bisschen die Früchte von ganz, ganz viel Arbeit. Und ich glaube, Lüneburg freut sich gerade darüber, so eine tolle Volleyballmannschaft in der Stadt zu haben. Und das Gleiche könnten wir auch in dem Bereich Fußball haben, wenn man da einfach ein bisschen mehr auch infrastrukturell arbeiten würde. Leider kriegt man es aktuell nicht hin. Aber ja, ich kann da immer nur wieder für plädieren, wie wichtig das für
absolut
für
und vor allen Dingen, wenn man nicht immer nur die Egoismen voranstellen würde. Absolut, denn im Endeffekt erinnert mich das so ein bisschen daran, wir wollen alle irgendwie erneuerbare Energien und so weiter, ja, aber bitte nicht die Windkrafträder auf der Wiese vor meinem Dorf.
Ja.
Also das ist sehr vergleichbar, finde ich. Und da spielen nur Egoismen eine Rolle und sonst gar nichts.
Absolut.
Und da sind wir, schön, dass du es ansprichst, glaube ich, als Gesellschaft auf dem absolut falschen Weg. Tomik, wenn man dich hört, du bist, wie gesagt, seit 2015 beim LSK und du bist sehr engagiert. Du sprichst da irgendwo so, als das ist so deine sportliche Heimat. Wie sehr toucht dich diese Situation, in der ihr euch jetzt so befindet? Was macht das so auch mit dir als Persönlichkeit? Oder kannst du da sagen, das ist Sport, Hobby nach wie vor und es gibt natürlich auch Wichtigeres im Leben?
Ja, es gibt Wichtigeres im Leben. Das habe ich spätestens im letzten Jahr gemerkt, als ich dann Vater geworden bin. Das ist, bin ich auch ganz ehrlich, nicht mehr Priorität 1 in meinem Leben. Das war es ganz lange. Fußball ist das, wofür ich mein Leben lang irgendwie gebrannt habe und auch immer noch brenne. Und das geht mir extrem nahe. Das ist so. Einfach aus zwei Gründen. A, bin ich einfach zu sehr Sportler und ehrgeizig, dass ich sage, das kann gar nicht an meiner Person vorbeigehen, so sportlich unerfolgreich zu sein und da seine Ziele nicht zu erreichen. Das ist das eine, was mich natürlich kratzt. Und das zweite ist der Verein. Das ist der Hauptgrund, das ist einfach extrem schade, dass das gerade diesen Weg nimmt. Und da werde ich auch in diesen 15 Spielen, in diesem halben Jahr alles dafür tun, dass es nicht dazu kommt, dass wir nochmal in die Liga absteigen. Als wir aus der Regionalliga abgestiegen sind, da konnte ich das noch für mich relativ gut verbuchen, auch wenn ich mich 7 Jahre dagegen gestemmt habe, dass es so weit kommt. Irgendwann bricht die Mauer dann einfach ein. Ich habe es zum Eingang schon gesagt, das war für mich noch okay. Ich gesagt habe, okay, also man kann das nicht ewig aufhalten. Jetzt Oberliga, das ist, finde ich, schon eine Liga, wo der LSK hingehört und wo Lüneburg auch eine Mannschaft braucht, aus meiner Sicht. Also wenn wir da die Oberliga als Lüneburger Region auch noch verlieren, das wäre einfach für Lüneburg als Stadt extrem schade. Und natürlich tut mir das dann in der Seele weh, wenn der Verein diese Segel auch noch streichen muss. Aber das ist auch so, ich habe mittlerweile andere Schwerpunkte in meinem Leben, wo ich dann das ganz gut voneinander trennen kann. Fußball ist Fußball, Arbeit ist Arbeit und vor allem Familie ist Familie. Das kriege ich mittlerweile ganz gut hin, das habe ich nicht immer so gut hingekriegt. Aber ich habe immer noch, ich glaube, da ist meine Frau der beste Ansprechpartner für, ich habe immer noch extrem viele Abende, an denen ich entweder super begeistert oder eben sehr betrübt nach Hause komme und doch Themen auch mit nach Hause nehme und da mit meiner Frau drüber spreche und mir da auch Rat hole, wie kann ich da irgendwie auf die Mannschaft einwirken oder irgendwie im Verein nochmal was bewegen, das nehme ich mit. Ich führe zu Hause extrem viele Telefonate und Gespräche auch in meiner Freizeit, weil, und das mache ich nicht, weil ich das muss, sondern weil mir das einfach nahe geht und weil ich das Ruder rumreißen möchte. Und das kostet Energie, aber im Moment mache ich das sehr, sehr gerne für den Verein, weil ich das unbedingt abwenden möchte. Deswegen, das würde nicht spurlos an mir vorbeigehen, wenn es so weit kommen würde. Ich bin aber mittlerweile auch so weit, dass ich das, glaube ich, auch schnell verarbeiten könnte, weil da bin ich als Mensch dann jetzt auch schon weiter als vielleicht noch vor ein paar Jahren.
Würdest du beim LSK auch weiterspielen, wenn es in der Landesliga weiterginge?
Ach, wie es für mich weitergeht, das muss ich für mich sowieso gerade bewerten. Mit meinem Sohn ist da
seit, eine ganz... Seit 6 Monaten seid ihr Eltern, hattest du gesagt.
Genau, genau. Im Juli sind wir Eltern geworden, 6 Monate alt. Da kommen natürlich ganz andere Aufgaben auf einen zu. Ich nehme im Beruf immer mehr Verantwortung auch auf und spiele da so ein bisschen auf 3 Hochzeiten. Und ich habe eigentlich immer gesagt, wenn ich merke, dass ich irgendwo Abstriche machen muss, dann kann ich dieses Dreieck an Fußball, Privates und Beruf nicht mehr aufrechthalten. Dann muss ich irgendwo einen Schlussstrich ziehen. Und da ist Fußball nun mal das Erste, was dann zurückgefahren werden muss. Aktuell kriege ich die Bälle noch ganz gut jongliert, aber es ist extrem anstrengend und kräftezehrend, das auf jeden Fall. Und das besprechen wir auch zu Hause. Und da muss ich mir ganz unabhängig davon, ob es jetzt Landesliga oder Oberliga oder irgendwie was auch immer ist, muss ich mir selber die Karten legen. Das hat aber weniger was mit dem LSK zu tun und mit der Geschichte oder mit dem Werdegang des Vereins, sondern mehr mit dem, was ich meiner Familie ja irgendwie zutrauen kann und ja, möchte und
kann, genau.
Wo ich selber irgendwie noch Spaß dran habe.
Tomik, bisher vielen Dank. Vielleicht noch die Frage, bleibt eigentlich noch Zeit für Hobbys bei dir? Was machst du sonst gern, wenn es jetzt mal, wenn du wirklich neben der Familie, neben der Arbeit, du bist Projektmanager bei einem großen norddeutschen Online-Händler, gibt es Hobbys, Interessen, was du sonst so gerne machst, wenn du mal da tatsächlich nochmal dazu kommst?
Ja, ich habe Hobbys, ja. Das Ausleben ist dann schon wieder schwieriger. Mhm. Ja, mindestens jetzt seit Sommer letzten Jahres, da ist das Hobby mein Sohn. Ich versuche da so viel wie möglich an Arbeit meiner Frau dann abzunehmen. Meine Frau ist in Elternzeit und betreut da zumindest die Tage, wenn ich arbeite und eben auch dann abends beim Training bin, bleibt da ganz viel bei meiner Frau hängen. Deswegen, ja, die Freizeit, die ich habe, spende ich dann, kommt dann meinem Sohn zugute und die Zeit genieße ich auch extrem. Das ist aktuell mein größtes Hobby und das will ich auch nicht austauschen. Wenn sich die Situation irgendwann mal ein bisschen entzerrt und ich vielleicht hier und da noch mal ein paar Stunden mehr frei kriege, dann, ja, wir haben vor 2 Jahren gemeinsam eine Platzreife gemacht und haben das Golfspielen so ein bisschen für uns entdeckt. Das mache ich, oder haben wir beide sehr gerne gemacht. Im Moment haben wir da einfach keine Zeit zu. Und ansonsten verbringe ich sehr viel Zeit dann irgendwie mit Freunden irgendwie essen gehen oder so. Wir gehen sehr, sehr gerne essen und haben da, glaube ich, jedes Restaurant in Lüneburg schon durchprobiert und haben da so unsere Favorites. Deswegen, wir wandern gerne so ein bisschen durch die Stadt und genießen Lüneburg. Und deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, Lüneburg als Stadt für uns zu bleiben. Wir kommen beide ja nicht hierher. Ich komme aus Hamburg, meine Frau kommt aus Buchholz. Aber wir haben uns hier kennengelernt und haben uns entschieden, wir wollen beide gerne in Lüneburg bleiben, weil wir uns hier so wohlfühlen und deswegen genießen wir hobbymäßig die Stadt, würde ich sagen. Zu wirklich viel mehr Zeit, außer dann mal mit Freunden sich verabreden auf einen Spieleabend oder so, bleibt viel mehr Zeit bleibt da leider nicht. Aber das ist auch im Moment für mich in Ordnung.
Sehr schön. Ihr lebt in Hasefeld. Das habe ich richtig verstanden.
Wir leben im Hanseviertel.
Im Hanseviertel,
genau.
Ja, sollte man sich nochmal die Ohren anschauen lassen. Okay, ja.
Ja, das klingt ja ähnlich. Nee, genau, wir leben im Hanseviertel. Jetzt seit fast 4 Jahren. Das ist unsere erste gemeinsame Wohnung, auch immer noch. Wir fühlen uns da auch wohl. Ist eine schöne Wohnung. Aber nur 3 Zimmer, kann ich hier vielleicht mal einen Aufruf starten, wir suchen ein Haus. wenn niemand was hat, gerne bei mir melden.
Auch bei mir, nicht. Bei uns, wir leiten es weiter, kein Problem.
Genau, richtig. Wir haben da 3 Zimmer, deswegen, ich brauche ein Homeoffice, wir brauchen ein Kinderzimmer, also es muss einfach ein bisschen größer werden. Aber ja, wohnen da jetzt seit 4 Jahren und für Familien ist das ja auch nicht unbedingt der schlechteste Ort, um Freizeit zu verbringen.
Definitiv. Tomik, wir schließen den ersten oder diesen Teil unseres Gespräches mit einem Spiel, was wir ab und zu mit den Gästen machen, A oder B. Ich nenne dir 2 Begriffe, verbunden mit einem Oder, und du musst dich für einen entscheiden. Die erste Frage, okay, die haben wir jetzt schon im Grunde beantwortet. Deswegen HSV oder St. Pauli stelle ich dir jetzt nicht mehr. Das war jetzt einfach. Okay.
Aber wobei, ich kann vielleicht sagen, also ich bin eingefleischter HSV-Fan, aber ich bin keiner von denen, die irgendwie anti-St. Pauli sind. Also das vielleicht auch. Ich finde auch St. Pauli sympathisch. Da mache ich mich vielleicht jetzt nicht bei jedem HSV-Fan beliebt, aber ich finde, St. Pauli macht auch für mich einen sehr sympathischen Eindruck. Können wir sie anders ändern, wenn ich die Wahl hätte, St. Pauli oder Werder Bremen, dann würde ich immer St. Pauli nehmen, gut. Weil da habe ich eher die Abneigung zu den Grün-Weißen.
Okay, gut, ja, sehr schön. hätten wir das auch geklärt. Ja, ich finde auch, man muss nicht St. Pauli-Fan sein und den HSV hassen oder HSV-Fan sein und St. Pauli hassen. Das ist für mich auch, muss ich nicht haben. Sehe ich ganz genauso. Also insofern, das passt. Gut, aber das haben wir geklärt. Dann haben wir jetzt die anderen Begriffspaare. Ja. Lüneburg oder Lübeck?
Lüneburg.
Schnitzel oder Sellerie?
Aus Überzeugung würde ich gerne sagen Sellerie, aber Sellerie ist gar nicht mein Ding. Deswegen dann, wenn ich mich zwischen den beiden Sachen entscheiden müsste, dann nehme ich dann doch das Schnitzel.
Oder sagen wir Fleischesser oder vegetarisch?
Ja, hauptsächlich vegetarisch. Meine Frau ist Vegetarierin. Zu Hause gibt es eigentlich kein Fleisch, wenn dann mal auswärts ein Steak oder so. Aber ja, dann Teilzeit-Vegetarier.
Auch schön. Waldlauf oder Zirkeltraining?
Waldlauf. Ich war immer schon eher der Läufer.
Mittelmeer oder Alpen?
Alpen. Also, da kann ich vielleicht auch ein bisschen ausführen. Ich habe immer gesagt, wenn ich irgendwann mal auswandern sollte, dann würde ich nach Österreich auswandern, in die Alpen.
Weil sehr sympathisch.
Das ist einfach für mich eine wahnsinnige Lebensqualität, die Berge um sich herum zu haben. Meine Frau ist in Sonthofen geboren und kennst daher so ein bisschen. Ich kann das nur genießen, wenn ich auch Mittelmeer sehr schön finde und Strandurlaub auch sehr schön, aber ja, auf die Alpen lasse ich nichts kommen.
Also meine Frau stammt aus Graz, sie ist Österreicherin, ja. Und ich war jetzt in den letzten Jahren sehr häufig in Österreich und es ist ein wunderschönes Land, wirklich ein wunderschönes Land.
Ja,
also unabhängig von den Alpen natürlich auch, aber es gibt noch so viel mehr und es ist richtig.
Ja, schön. Total. Wir haben jetzt als Urlaubsdestination auch über unsere Flitterwochen im vorletzten Jahr Südtirol für uns entdeckt. Ist jetzt nicht Österreich, ist dann Italien, aber auch natürlich Alpen, dann Region. Einfach, also ich kann das nur genießen, ob im Sommer oder im Winter dann als Skiurlaub. Meine Frau war tatsächlich, obwohl sie in Sonthofen geboren ist, noch nie Skifahren. Ich versuche das so schnell wie möglich ihr dann nahezulegen, weil ich weiß, dass meine Frau da extrem viel brennen würde. Und spätestens, wenn wir das mal gemacht haben, werden wir, glaube ich, da jeden Urlaub verbringen. Lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall halten.
Messi oder Ronaldo?
Ich war immer Messi eigentlich. Ich habe mich aber immer mehr mit diesem Arbeitsethos von Ronaldo anfreunden können, mit dieser Zielstrebigkeit und der Disziplin. Ich kann da nur meinen Hut vorziehen, wie diszipliniert dieser Mann ist. Aber ja, ich habe eigentlich Messi immer sehr vergöttert und dann immer mehr Cristiano Ronaldo. Leider sind die Entwicklungen jetzt in den letzten Monaten
etwas gegensätzlich.
Haben sich dann, hat da Cristiano Ronaldo sehr viel von seinem gewonnenen Kredit wieder verspielt. Deswegen bin ich dann doch extrem pro Messi.
Okay, danke dir erstmal dafür. Wir kommen gleich noch wieder zurück ins Gespräch, aber irgendwas fehlt doch hier bisher.
Bevor es hier weitergeht, machen wir jetzt erstmal Werbung. Leider reicht die Zeit nicht, um all das aufzuzählen, was Intersport Friedrich so großartig macht. Schau einfach selbst mal vorbei.
Das war die Werbung. Wir machen jetzt weiter mit einer Rubrik.
Boah, das hat uns beeindruckt.
Sie siegen und siegen und siegen. Die Rede ist von den Handballern des HV Lüneburg. Einmal mehr, 41-30 hat das Team jetzt auswärts beim SV Becktorf 2 gewonnen und damit Platz 2 in der Landesliga gefestigt, 22-2 Punkte, à la Bonheur. Interessant dabei, die gesamte Mannschaft hat sich in die Torschützenliste eingetragen. Allein 7 Spieler haben 4 oder mehr Tore erzielt. Das nennt man Variabilität, das nennt man Klasse. Und man darf sich, wie gesagt, freuen auf den 11. März, wenn es hier zum Spitzenspiel gegen den bislang noch verlustpunktfreien Tabellenführer Baden 2 geht. Tomek, beim Thema HVL, Männer, müsste es jetzt bei dir klingeln.
Müsste das?
Ja.
Warum denn?
Ich glaube, ihr macht mit denen Training nächsten Freitag.
Richtig, genau. Wir sind am Freitag da und holen uns da mal so ein paar Impulse ab. Ich habe schon von Gregor gehört, dass da eine wahnsinnige Energie im Training und in den Spielen dann auch ist und wir uns da vielleicht den einen oder anderen Rat und Impuls abholen können. Ich freue mich da extrem drauf, da am Freitag mal reinzuschnuppern. Wir haben ja jetzt schon die ein oder andere Sportart uns angeguckt. Wir waren, wie gesagt, beim Eishockey, wir waren auch beim Volleyball schon, haben uns das da angeguckt. Und jetzt das aber dann auf der Platte dann zu erleben, das Handballspiel ist, glaube ich, mega cool. Ich freue mich da extrem drauf und finde solche Einheiten immer wertvoller als drei Fußballeinheiten, weil man da dann irgendwie extrem viel draus ziehen kann.
Auch mal den Kopf frei bekommen, ne?
Ja, sowieso. Also ich bin ein Handball-Fan, habe jetzt auch wieder die Weltmeisterschaft mit viel Interesse verfolgt und mitgefiebert. Also es gibt wenig Sportarten, von denen ich nicht Fan bin, aber Handball, ich kann mich da extrem mit identifizieren. Kenne auch ein paar Leute, die Handball gespielt haben, auch noch aus Glinde. Also aus meiner Heimat finde diesen Sport einfach toll und sehr energiegeladen, schnell und ja, hat so ein paar Attribute, die, also so ein bisschen dieser ehrliche Sport, der dem Fußball manchmal leider abgeht, vor allem wenn man dann in die höheren Ligen guckt, das ist beim Handball noch so voll drin.
Ehrlich.
Und das ist richtig, richtig ehrlich und das kann ich mir immer sehr gerne angucken, ja.
Schön aufpassen, Handball ist ein sehr verletzungsintensiver Sport, also nicht unbedingt, ja. Was jetzt das die Zweikampfgeschichte angeht, das werdet ihr sicherlich gut im Griff haben, aber die Sidesteps, bei jedem Sidestep und bei jedem Sprungwurf lauert auch ein bisschen der Bänder.
Ja, also
wollen wir es nicht herbeireden,
also
aber
ich habe mich tatsächlich, also ich spiele ja schon seit ein paar Jahren auch keine Hallenturniere mehr. Mhm. Dieses Jahr ja auch wieder zwei gespielt, aber ich bin da eigentlich immer heb als Erster die Hand, wenn es darum geht, wer nicht mitspielt, weil ich mit meinen langen Beinen und jetzt nicht mehr ganz jungen Knochen auch nicht mehr so verletzungsunanfällig bin, was das angeht. Aber wir passen da schon auf und machen da jetzt keine krummen Dinger. Ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie jemand Befürchtungen haben muss, dass das schiefgehen könnte.
Tomek, ihr spielt, wir kommen jetzt zur letzten Rubrik für diesen Podcast. Und das sind die Veranstaltungen. Ich schlage vor, Sie sehen sich das mal an. Tomek, ihr spielt am Sonntag, den 12. Februar, um 14 Uhr, das erste Spiel der Rückrunde in Neetze, Heimspiel gegen den Tabellenvierten Egestorf. Das Spiel in Ramlingen ist im miesen Wetter, ist wegen des miesen Wetters ausgefallen. 30 Sekunden, Tomek, gebe ich dir. Du kannst jetzt mal richtig dieses Spiel, euer Spiel ansagen und versuchen, so viele Zuschauer wie möglich ins Jahnstadion zu trommeln.
30 Sekunden, das ist
dann hier auf 35 sind aber.
Schau mal. Also ich glaube, wer sich dafür interessiert, was beim LSK sich im Winter geändert hat, nicht nur aus Personalgründen, sondern eben auch von der Energie, die in der Mannschaft dann neu geweckt wurde, der kann am Sonntag sehr interessiert dann nach Neetze kommen und sich das anschauen. Die Mannschaft hat Bock auf den Rückrundenstart, hätte auch jetzt in Ramlingen schon sehr gerne gespielt. Und da brennt was in der Mannschaft. Dazu ein attraktiver Gegner, vierter Platz, glaube ich, hast du gerade gesagt, spielen da auch um den Aufstieg mit. Ich glaube, da kann man auch sich auf einen attraktiven Gegner freuen. Ich will jetzt hier niemandem versprechen, dass wir da Bäume ausreißen und sich alles geändert hat im Vergleich zur Hinrunde und wir da jetzt plötzlich irgendwie 3-4-0 gewinnen. Das wird auf keinen Fall passieren, da kann ich, glaube ich, relativ sicher sein. Was ich aber versprechen kann, ist, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die nicht nur in dem Spiel, sondern in allen anderen 15 Spielen sich zerreißt, dass da ein Trainerteam am Rand steht, das sich zerreißt und irgendwie diese schwere Aufgabe meistern will. Und das wird man am Wochenende sehen. Und wer Spaß daran hat, eine Mannschaft zu sehen, die kämpft, der wird am Sonntag nicht enttäuscht nach Hause fahren, ganz unabhängig von dem Ergebnis.
Hervorragend. Hoffen wir, dass der LSK für dieses Spiel, für dieses wichtige Kick-Off-Spiel für das Jahr 2023, in dem es dann tatsächlich darum geht, die Oberliga zu halten, sehr, sehr viele Zuschauer nach Neetze bekommt, die auch richtig Alarm machen. Ein Journalistenkollege von mir, mit dem ich ganz zu Beginn meiner Laufbahn zusammengearbeitet habe, der hatte mal gesagt, Grüße gehen nach Mannheim zu Dirk Lübcke. Der hat früher selber in den 90er Jahren in der Oberliga bei Arminia Hannover Fußball gespielt und hat gesagt, Ach, du gehst nach Lüneburg. Oh wei, Lüneburger SK, das kenne ich noch. In Wildschenbruch, damals hatte man da noch gespielt. Wenn wir dahin gefahren sind, hatten wir schon mehr die Hose voll, weil die Leute immer entweder mit den Füßen oder mit den vorne an der Werbebande immer voll dagegen gebollert haben und einen Wahnsinnslärm verursacht haben. Also vielleicht kommt man irgendwann mal wieder dahin, dass zumindest ein bisschen mehr Lärm ist als in den letzten.
Das wäre schön, ja, so ein bisschen Hexenkessel-Feeling wäre cool. Wobei ist in Neze ja auch nie so richtig auf. Also dafür ist der Platz ja auch zu weitläufig. Klar. Aber ja, also wir freuen uns über jeden, der da unterstützend am Rand steht und einfach das Ganze ein bisschen voller auch wirken lässt. Ob das jetzt mit Stimme oder einfach nur mit der Präsenz ist, ist dann nebensächlich. Aber wir freuen uns über jeden Zuspruch und die Mannschaft saugt das in sich auf und wird das dann auch mit Leistung zurückzahlen. Das kann ich zumindest versprechen, ja.
Außerdem, am Mittwoch, den 8. Februar, also der Tag der Erstausstrahlung dieses Podcasts, 19 Uhr, Eishockey-Regionalliga in Adendorf, Adendorfer EC gegen Sande, vielleicht die letzte Chance des AEC, Rang 3, zumindest nicht aus den Augen zu verlieren. Und am Samstag, 11. Februar, 20 Uhr, wir haben es auch schon hier thematisiert, LKH Arena, Volleyball-Bundesliga SVG Lüneburg gegen den amtierenden Meister Berlin Volleys. Mehr geht im Volleyball in Deutschland mit der Mannschaft aus der Hauptstadt nicht. Tomek, ich entlasse dich jetzt nicht, ohne von dir ganz schnell drei Gründe zu hören, warum der LSK nicht absteigt.
Ja, also es ist tatsächlich nicht ganz einfach, drei Gründe zu finden, weil einfach, man muss sich nur die Tabelle angucken und da ganz ehrlich drauf gucken, es ist einfach eine schwierige Aufgabe. Drei Gründe, warum wir es trotzdem schaffen, ist, die Mannschaft brennt und hat Lust. Das hört sich immer extrem, ja, so dahergesagt an und das sagen wahrscheinlich auch die meisten, aber da lege ich die Hand für meine Mannschaft ins Feuer. Dass das so ist und dass auch die Fans merken werden, wenn sie dann zu Besuch kommen. Das zweite ist das Trainerteam, wie die sich reinhauen und wie hart sie arbeiten, um das Ruder rumzureißen, das imponiert mir und denen werden wir das gerne zurückzahlen als Mannschaft. Das haben die beiden oder die beiden verdient. Und das Dritte, da nenne ich jetzt einfach mal so ein bisschen einen sympathischen Grund vielleicht, weil die LSK-Fans das auch einfach verdient haben, zumindest die immer da sind und uns immer die Fahne gehalten haben und auch auf Auswärtsspielen immer dabei sind. Wir haben auch in diesem Jahr viele Gespräche auch mit den harten Fans geführt und man merkt, wie das auch bei denen nicht spurlos vorbeigeht und dass die Fans da mitnimmt und die haben es verdient, dass der LSK die Oberliga hält und wir auch nächstes Jahr Oberliga-Fußball in Lüneburg sehen dürfen.
Ein besseres Schlusswort kann es nicht geben. Tomek, ich danke dir ganz herzlich, dass du bei uns warst. Danke dir für deine ehrlichen Worte. Sehr spannend und toi, toi, toi. Wir drücken die Daumen, dass es klappt mit dem Oberliga-Klassenerhalt. Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke auch an Sascha Schulz, der uns heute wieder im Technikbereich hier perfekt unterstützt hat und das alles jetzt noch ein bisschen schneiden muss. Also er wird noch ein bisschen mehr Arbeit haben als wir. vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Der nächste Podcast, dann auch wieder mit Uli, wird am 22. Februar kommen. Bis dahin, gehabt euch wohl. Bleibt bei uns, haltet uns die Treue und denkt immer dran, es lebe der Sport.
Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr Themenwünsche oder Vorschläge, wer unser Gast sein könnte? Wir freuen uns über euer Feedback per Mail an podcast@landeszeitung.de.